Schön, dass wir heute hier sind. Heute haben wir einen besonderen Gast, die Kimbi.
Hi.
Kimbi ist Saskias Schwester, die kennt ihr noch von Mamiplatz. Und wir reden heute über ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, auch beruflich gesehen für mich ein wichtiges Thema, Neurodivergenz in Beziehungen. Ganz spannend. Hallo Kimbi, schön, dass du da bist.
Hallo. Freue mich sehr.
Wir freuen uns auch ganz arg, dass du auch so mutig bist, weil du auch noch so jung bist und darüber sprichst. Aber bevor wir anfangen, liebe Veronika.
Ja, darf ich euch auch nochmal alle begrüßen. Dann sage ich Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Couple Classics, euer Expertenpodcast für Paare, Eltern und solche, die es werden wollen oder auch nicht.
Genau. Ja, wir haben gerade schon so ein bisschen eingeteased. Wir reden heute über Neurodivergenz und dazu gehört eben auch Autismus, Asperger, Epilepsie und wie gehen eigentlich Paare mit sowas im Alltag um? Ganz kurz nochmal, Kimbi, erzähl uns nochmal, wer du bist und was du hier machst.
Also ich bin die Kimbi, werde jetzt im August 26 Jahre alt. Bei mir wurde im November 2019 die Diagnose Asperger-Syndrom gestellt, nach 40 Diagnostikstunden in der Psychiatrie in Garmisch-Partenkirchen.
40 Diagnostikstunden?
40 Diagnostikstunden. Es ging los im Juni und im November war es fertig.
Und da war aber schon eine Odyssee an, also woher wusstet ihr das, wieso habt ihr das überhaupt getestet, wie kam es dazu?
Es kam dazu, weil ich eigentlich meine ersten Psychiatrieerfahrungen im Alter von 11 Jahren machen musste, war auch 9 Mal insgesamt in der Psychiatrie.
Wow.
Und als ich dann eben mit 9, ich war 19 und hatte 15 verschiedene Diagnosen. Und
was für welche, magst du ein bisschen erzählen?
Ja, ich hatte Borderline-Persönlichkeitsstörung, Angst-Zwangsstörung, Narzissmus haben sogar viele auch gesagt.
Ach,
also was für mich wirklich immer sehr, wo ich gedacht habe, nee, das passt nicht, das gibt's nicht. Und der Chefarzt hat eben dann gesagt, nee, das kann nicht sein, dass ein 19-jähriges Mädchen 15 verschiedene Diagnosen hat. Wir testen jetzt auf Autismus, weil meine Mama hat es eigentlich schon, ja, immer befürchtet, also eigentlich seit dem 11. Lebensjahr. Sie hat gesagt, sie hat es gemerkt, seit ich ein kleines Kind war, dass ich anders war.
Mhm.
Ich war zu der Zeit eben noch in der Tagesklinik und sollte bald entlassen werden und dann verging ein halbes Jahr, bis ich dann einen Termin bekommen hatte.
Ja.
Und dann ging's los, genau.
Und was war so, auch dass das vielleicht für andere ein Mut sein kann, vielleicht mal da auch hinzuschauen und sich auch zu trauen, da hinzuschauen. Wie hast du es geschafft, auch die richtigen Ärzte zu finden und die richtigen Therapeuten zu finden?
Das war eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, Glückssache, weil damals, als ich natürlich auch noch bei meinen Eltern gelebt habe, das war ja in der Nähe von Garmisch quasi, also zwar Österreich, aber das ist ja ganz nah an der Grenze. Und habe gedacht, ich probiere das einfach mal, weil viele positive Stimmen auch von dort zu hören waren oder auch die Rezessionen oder wie auch immer. Also es war eigentlich, hatte einen sehr guten Ruf, Garmisch. Und meine Eltern haben dann gesagt, nee, okay, weil eben das Vorgängerkrankenhaus, die Psychiatrie, wo ich davor war, Katastrophe war, haben wir gesagt, nee, jetzt probieren wir das aus. Hatte natürlich auch keine Ahnung, was da auf mich zukommt, aber sie haben sich dann wirklich als sehr kompetentes Krankenhaus entpuppt quasi.
Ja.
Und ja, nee, war eigentlich Glückssache.
Ja. Und würdest du sagen, dass dann quasi die ersten 19 Jahre Leben, also hast du, ne, weil du, ich weiß ja ein bisschen was über dich, weil ich auch die Saskia kenne und die sagt immer, sie ist ganz stolz jetzt auf dich und was du alles erreicht hast und Konfirmation später und so weiter. Wie war denn das auch, weil Ronny hat ja auch 2 junge Mädchen, wie war dein Leben davor, wie war das für dich?
Es war schon, also ich würde sagen so vom Babyalter an bis zum 9., 10. Lebensjahr war ich zwar oft schon anders oder hatte auch mal so, wenn zum Beispiel irgendwelche Freundinnen nicht Zeit hatten oder irgendein Kindergeburtstag nicht stattfinden konnte, dass ich schon so Wutausbrüche auch mal hatte, aber die haben sich noch in Grenzen gehalten. Also die ersten 19 Jahre waren relativ normal, dann aber so ums 10., 11. Lebensjahr hat sich das irgendwie schlagartig geändert. Also da ging's
durch die Pubertät vielleicht auch, ne, die Hormonumstellung.
Ja. Also ich würde jetzt eigentlich sagen, dass Pubertät eigentlich die ganze Jugend Horror war. Also gerade mit einer Diagnose, die du noch nicht weißt und immer in deinem Kopf auch hast, was läuft nur mit mir falsch?
Was stimmt mit mir nicht?
Genau.
Ja, warum ist alles so schwer? Ne? Warum ist alles so ein Problem? Ja. Und ich glaube auch so für Eltern dann zu sagen, was ist Pubertät? Ja. Was ist schwieriges Verhalten? Was muss ich einfach auch aushalten? Und wann fange ich mit einer Diagnose vielleicht wirklich an, sich da auch ranzutrauen und zu sagen, okay, was ist denn auch, wenn mein Kind eine Diagnose hat? Ja. Was passiert denn, wenn die ADHS, Autismus, Asperger, was auch immer? Ja. Man nennt das so ein bisschen den Neurodivergenz, ist so, also die Definition oder beziehungsweise der Umgang damit, damit das nicht alles pathologisiert wird, ist so im Prinzip der unter dem Umbrella-Begriff nennt man das. Mhm. Dazu gehört Autismus, ADHS, Epilepsie, Tourette. Und man sagt eben, es sind keine Krankheiten, sondern es sind neurobiologische Varianten. Ne? Dass man sagt, es ist so ein Gegenvorschlag zu, alle sind krank, alles wird pathologisiert. Es gibt dann eben neurotypisch und neurodivergent.
Ja.
Und nicht jeder ADHSler ist ja auch gleich krank. Und das ist im Prinzip so, dass von Autismus laut WHO sind einer von 100 Menschen ist betroffen. Mhm. Beim Asperger sind es 1 bis 3 bei 1.000 Menschen. Ich finde, das ist schon viel.
Ja. Ja.
Und das finde ich auch gut, dass wir die nicht alle als eben krank nennen und dass man eben nicht das Gefühl hat, die Gesellschaft ist krank, sondern die Gesellschaft hat halt eine andere Neurodivergenz und das finde ich auch ganz wichtig.
Ja. Nee, also bin ich ganz deiner Meinung. Es ist halt, wie gesagt, meines Erachtens auch, es kommt immer mehr in den letzten Jahren, weil ich meine, wenn wir da zurückschauen, 70er, 80er, 90er, da waren wir ja bei Weitem nicht da, wo wir jetzt sind.
Bist du noch an die Geschlossene gekommen und wurdest, ich sag mal,
also,
in Zwangsjacke gepackt.
Genau. Also es hat sich sehr viel getan. Gut, wenn man jetzt halt auf die Psychiatrien schaut oder was da auch wirklich gerade in den geschlossenen, auf den geschlossenen Stationen ablaufen kann, ist natürlich noch,
Ja, haben wir in der Vorgesprechung auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ja. Ich hatte ja ein 6-monatiges Praktikum auch in der geschlossenen in Rickling. Ja. Und da war das schon auch hardcore. Ne? Also das ist halt einfach viel zu wenig Personal auf viel zu viele Patienten.
Ja.
Das ist schon mehr, man versucht dem irgendwie Herr zu werden. Ich will gar keinem einen Vorwurf machen. Ja. Das ist das ganze System, was da halt einfach das Problem ist.
Ja.
Weil das aber nicht genug ist, hast du auch noch einen tollen Partner, der quasi an Epilepsie erkrankt ist.
Also es ist so eigentlich, bei uns...
Wie habt ihr euch kennengelernt überhaupt?
Wir haben uns kennengelernt im Mai 2024. Es war total lustig. Also ich war am Gardasee und bei mir kam ganz plötzlich einfach dieser Gedanke auf, mei, ich will jetzt einfach Freunde finden. Ich will nicht länger alleine bleiben, weil ich war wirklich immer der totale Einzelgänger. Und habe gedacht, nee, ich melde mich jetzt bei einem Portal an und gehe mal einfach, ich erstelle da ein Profil und gehe mal auf Freundschaftssuche quasi. Dann war ich zu Hause, habe das Profil hochgeladen. 24 Stunden später kamen die ersten Freundschaftsvorschläge, wie sich das so nennt. Ich glaube, da waren 7 Leute dabei. Ich glaube, 4 Männer und 3 Frauen. Und du konntest das alles einstellen mit Bildern und Personenbeschreibung und wie gesagt alles. Und dann, da habe ich mir gedacht, gehe ich mal durch. Und dann habe ich mich wieder abgemeldet, habe gesagt, ja, jetzt habe ich mal die ersten gesehen. Dann hat es nochmal 24 Stunden gedauert und dann kam schon... mein Freund quasi, mein jetziger Freund, dann quasi gesagt hat, ich möchte dich gerne kennenlernen. Da hast du nämlich schon immer so vorgesetzte Sätze quasi verschicken können. Schön, dass es dich gibt, ich möchte dich kennenlernen, ich liebe dich oder ich weiß es nicht.
Okay. Sowas.
Und da kam eben, ich möchte dich kennenlernen und ich so, okay. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Wir haben dann eigentlich gleich auch Nummern ausgetauscht, waren auf WhatsApp aktiv. Ja, und es ging dann eigentlich sehr schnell. Ich wollte ja eigentlich erst eine Freundschaft.
Also okay, ich wollte gerade sagen,
genau.
Du hast ja gesagt, du hast dich für Freundschaften angemeldet, um das erste Mal auch quasi für dich rauszugehen und auch mit der Diagnose und mit dem Gefühl, ich bin okay, wie ich bin jetzt.
Ja.
Ich weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche.
Genau.
Und dann kam, Tobi heißt er, ne?
Tobi.
Und dann kam der Tobi.
Dann kam er und wie gesagt, es ging dann, was eigentlich im Nachhinein total lustig war bei uns, es war wirklich so, ja, ich so, nein, wir werden jetzt erstmal Freunde. Für den Tobi war es, glaube ich, dann nach dem ersten Date schon ganz klar. Für mich eigentlich auch. Es waren ja wirklich, ich glaube, Ende Mai haben wir einen ersten Kontakt gehabt. Am 15. Juni war schon das erste Date. Und nach 4 Wochen kennenlernen waren wir schon zusammen.
Ja. Aber ja. Vielleicht sollte das so sein, oder? So wie du strahlst, wenn du von ihm sprichst.
Ja, ja, also es ging wirklich schnell. Und ja, wie gesagt, jetzt haben wir gerade vor einem Monat schon Jahrestag gefeiert. Ja. Oh, also schön. Die Zeit vergeht rasend. Sommer.
Vor allen Dingen, wenn das Leben gut ist. Ne? Du merkst ja auch jetzt, wie schön das ist, das Leben zu feiern.
Ja. Ja.
Epilepsie, nur kurz erklärt, ist auch eine chronische neurologische Erkrankung mit unvorhersehbaren Anfällen. Circa 50 Millionen Menschen weltweit sind davon betroffen, laut WHO. Aber 70% der Fälle sind tatsächlich gut behandelbar. Viele Betroffene erleben aber soziale Ausgrenzung. Wie erlebst du das mit ihm? Wie geht ihr damit um? Wie schafft ihr das, die Anfälle mit einzubinden?
Ja, also es ist eigentlich so, der Tobi und ich haben jetzt eigentlich schon einen relativ großen Freundeskreis. Und ich habe natürlich meine ganzen jetzigen Freunde durch ihn kennengelernt. Also wir haben auch so eine München-Gang, nennen wir uns zum Beispiel auch, wo wir so, ja, ich glaube so kernmäßig 10 Leute, 12 Leute sind, aber jeder kennt natürlich da noch einen und da, aber so der Grundstock sind so 10, 12 Leute. Oft treffen wir uns auch zu weniger oder so. Aber ja, also ich würde sagen, all unsere Freunde wissen das auch beim Tobi und nehmen ihn auch so und mögen ihn auch so, wie er ist, genau wie ich auch. Wir sind eigentlich ein bunter Haufen gemischt von, also wir haben einige, die haben eine Beeinträchtigung, dann haben wir aber auch welche, die keine Beeinträchtigung haben, Studenten, also wir sind da ganz ein bunt gemixter Haufen quasi.
Das heißt, das spielt bei euch auch gar keine Rolle. Da wird gar nicht drüber gesprochen.
Nein.
Das ist so.
Also in unserer Gang eigentlich nicht. Da weiß wirklich jeder, der braucht das, der braucht das. Also das ist halt so ein Safe Space, würde ich sagen.
Ja. Ronny, wie ist es bei dir im Freundeskreis eigentlich? Wie viele Menschen mit irgendeiner Beeinträchtigung habt ihr im Freundeskreis?
Also ich würde sagen, richtig tatsächlich diagnostiziert ist nur der Wolfgang mit seinem ADHS. Offiziell.
Wie immer der Vorreiter.
Ja, ich habe den Verdacht, der schlummert vielleicht bei dem einen oder anderen auch was in die Richtung, aber das ist, ich war, nee.
Weil ich habe auch so gerade überlegt, als ich dir zugehört habe, ich bin ja nicht diagnostizierte ADHSlerin, deine Schwester Kimbi ist noch nicht diagnostizierte ADHSlerin, aber ansonsten, ich bin ja, meine Mutter ist eine Sonderpädagogin, ich bin ja mit quasi beeinträchtigten Menschen, also so richtig auch stark und hochgradig beeinträchtigen Menschen groß geworden. Für mich ist das kein Unterschied. Viele Kinder reagieren ja auch komisch auf geistig Behinderte oder auch optisch Behinderte. Für mich ist das so, fast klingt das normal, obwohl in meinem Freundeskreis eigentlich auch, bis auf, dass die Leute Brillen tragen oder so, eigentlich keine Beeinträchtigungen bei uns sind. Wie habt ihr euch gefunden?
Ja, es war eigentlich, wie gesagt, ich kam jetzt letztes Jahr hinzu, vom Tobi auch, einer der besten Freunde, der hat auch letztes Jahr seine Freundin eben bekommen, das war im selben Jahr. Eigentlich ist die Gruppe jedes Jahr so gewachsen, dann hat der sich wieder da kennengelernt, der hat den mitgebracht, also es ist irgendwie cool. so ein Gerüst entstanden.
Schön.
Und natürlich, die einen kennen sich länger, die anderen kennen sich kürzer, aber ich weiß nicht, es ist was Besonderes.
Also ja, irgendwie, klingt auch so, ja.
Ja,
ja.
Ja.
Aber darf ich, wie war das bei dir und bei Tobi dann, also als ihr euch kennengelernt habt, du hattest ja deine Diagnose und Tobi auch.
Ja, ja.
Habt ihr das gleich, wart ihr da gleich ganz offen oder wann kam das aufs Tapet sozusagen?
Ihr werdet lachen, der erste Satz.
Ja?
Der erste Satz so, ja, ich bin Tobi und ich habe Epilepsie. Und ich dann so, ja, hi, ich bin Kimbi und ich habe Asperger. Das war wirklich seit die ersten 10 Sekunden und war
sofort
jedem egal, dass er das hat. Das ist toll. Ja. Also es kam nicht erst so nach 3 Monaten, dass ich gesagt, du, ich muss dir was sagen. Nein, es war wirklich der erste Chat-Verlauf.
Ja. Ja. Weil ich finde es auch so interessant. Klar bin ich jetzt auch vom Fach, aber ich wüsste nicht, wo man bei dir Narzissmus sehen sollte. Aus den Gesprächen, die ich jetzt von dir kenne oder auch auf Saskias Geburtstag oder so. Du wirkst total normal und ich hasse das Wort normal, aber es wird halt in der Gesellschaft gebraucht. Und ich glaube auch, was dir zugute kommt, dass du jetzt auch in einer Generation groß wirst, in der es halt eine ganz andere Offenheit gibt. Ich weiß nicht, wie viele TikTokern du folgst, die vielleicht auch irgendeine Beeinträchtigung haben. Ja. Ronny hat sich über ADHS quasi schlau gemacht über TikTok und hat da ganz viel gelernt für den Wolfgang. Ich glaube, das spielt euch schon in die Karten, dass das freier ist, oder?
Es ist sehr frei. Und ich meine, natürlich jetzt im Vergleich zu vor 25 Jahren um die Jahrtausendwende ist es natürlich auch nochmal was anderes. Aber ja, also es wird offen damit umgegangen. Teilweise erlebt man schon noch soziale Ausgrenzung. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt halt als, ja, also ich bin ja ein sehr feinfühliger Mensch und oft fällt es den anderen gar nicht auf, aber ich schaue dann schon oder sehe, wie die Leute dann da mal schauen oder so. Also wo ich dann immer sage, hey, warum schaut ihr so? Hört auf. Aber ja, natürlich, leider ist die Menschheit so oder die Realität so hart, dass viele das noch nicht so als normal sehen und wirklich sagen, ja, was haben die für einen Vogel? Aber das ist leider, die sind leider echt so, es gibt so viele Menschen, die so fies denken, aber ich tue bewusster dagegen vorgehen.
Aber du hast auch vorhin, glaube ich, gesagt, er hatte mal einen Anfall am Viktualienmarkt. Jetzt vor kurzem erst, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Und wie sind die Leute damit umgegangen?
Ja, sie schauen einfach. Sie schauen einfach, ja, teilweise erschrocken, natürlich auch, ist das natürlich auch nachzuvollziehen. Aber ja, also die Blicke sind einfach oft so abwertend und das macht mich einerseits traurig oder sauer oder so ein Mix aus allem. Weil ich einfach sage, ja okay, vielleicht können die anderen nicht so damit umgehen oder ich sage auch immer, ich bin in der Psychiatrie gefühlt aufgewachsen, also von dem her, ich habe alles schon gesehen, für mich ist das nicht schlimm. Auch natürlich belastet es einen mal, dass man sagt, mei, jetzt tut einem schon leid oder es geht einem dann schon nah, aber nicht so, wie die anderen immer schauen dann. Nee.
Ja. Und man muss sagen, Asperger gehört ja zum Autismus-Spektrum und da sind ja, das ist im Prinzip ja eine, oder erklär's mal gerne mit deinen Worten, wie du Asperger erklären würdest. Ich glaube, das ist am einfachsten, wenn jemand das erklärt, der sich damit auskennt.
Ja, also es ist, was man ganz natürlich dazu sagen muss, ist, dass es bei Männern und Frauen schon auch oft Unterschiede gibt. Beginnend auch im Jugendalter bei Jungs und Mädchen. Also man geht ja immer davon aus, oder die Therapeuten oder Psychiater oder Psychologinnen oder Psychologen gehen natürlich immer davon aus, okay, sie haben sich immer an diesen Standards bei Jungen so
distanziert, sag ich mal. Ist, wie bei ADHS und so auch.
Ja. Genau, und bei Frauen kann es wirklich anders ausschauen. Okay, wobei man muss sagen, jede Person natürlich ist anders. Also auch jetzt im selben Geschlecht gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber ich würde einfach sagen, kurz erklärt, in der Kindheit und Jugend hast du extrem mit Wutausbrüchen und Aggressionen zu kämpfen und ja, hast eigentlich dich überhaupt nicht im Griff. Also da bist eigentlich der ganzen Sache sehr ausgeliefert.
Also eine Impulskontrollstörung, kann man das so sagen.
Ja, sehr. Und auch die ganze Schulbesuche gehen natürlich auch sehr einen Bach runter. Und ja, also es ist natürlich, ich würde sagen, Kindheit und Jugend ist Horror, wenn man da jetzt vom Autismus-Spektrum Asperger davon ausgeht. Aber meine persönliche Erfahrung ist, es wird im Erwachsenenalter tendenziell jedes Jahr, sagen wir mal, 2% besser.
Ja.
Würde ich schon sagen, ja.
Hat dir da die Diagnose geholfen, als du dann wusstest, was es wirklich ist? Weil da warst du ja auch schon 19 dort.
Da war ich 19, da war ich, wie gesagt, es war so zu dem Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, ich merke jetzt echt, boah, ich werde erwachsen. Da hat sich was getan und da hatte ich die Diagnose noch gar nicht. Aber als sie dann da war, das war dann der Raketenschuss nach oben, da ging es dann monatlich bergauf.
Ja. Das finde ich Wahnsinn. Und auch da nochmal so ein paar statistische Einblicke. Also Beziehungen im Autismus-Spektrum. Nur etwa 68% Erwachsene aus dem autistischen Spektrum hatten nie eine Partnerschaft. Nur 9% sind verheiratet. Verglichen mit der Gesellschaft sind es ungefähr 50%. Partnerschaften mit Partnern aus dem autistischen Spektrum haben eine 80% höhere Scheidungsrate bei fehlender Unterstützung und auch bei fehlender Aufklärung.
Ja,
Epilepsie und Beziehung. Angehörige von Menschen mit Epilepsie berichten von erhöhtem Stress und Stigma. Ich weiß nicht, ob du es auch so erlebt hast oder erlebst.
Naja, es ist natürlich oft, ich meine, ich kenne Tobi, ich bin halt sehr feinfühlig und merke oft schon, jetzt könnte was kommen oder man macht sich Sorgen und denkt, So, und oft ist es dann auch wirklich so, dass ich das merke und dann kommt einer, was immer echt strange ist, da, wo ich mich frage, wie kann ich das wissen, bevor es wirklich auch eintritt? Ja. Das ist immer Wahnsinn. Aber ja, na, ich würde sagen, ja, es kommt auf die Menschen drauf an, wie sie natürlich damit umgehen. Klar, Tobis Familie und Eltern, natürlich, die kennen ihn seit jetzt knapp 25 Jahren, die wissen das genau wie bei meinen Eltern und meiner Familie, die, ja, du kennst dann dein Kind und ja, wenn du alles damit mit ihm erlebt hast, das ist klar. Aber ich glaube, so, wenn man Tobi kennenlernt, es kommt drauf an, was die Menschen daraus machen, wie sie es sehen. Also wie gesagt, da ich die schlimmsten Dinge schon in Psychiatrien gesehen habe, war es für mich, ist es für mich gar nicht mehr so, dass ich sage, oh, wann könnt jetzt und immer lebt man im Stress. Nee.
Okay. Mhm. Weil man sagt eben so, emotionale Belastung durch Anfälle und Unvorhersehbarkeit sind halt doch bei manchen ein Problem.
Ja.
Und 69% der Partner geben an, dass Kommunikation und Verständnis entscheidend für die Beziehungsqualität ist.
Ja.
Kannst du das auch unterschreiben?
Das kann ich auch unterschreiben, sagt mir sogar der Tobi auch oft, weil im Autismus-Spektrum ist auch oft so, am Anfang war es sehr schwer mit der Kommunikation. Ich habe jetzt erst nach einem Jahr eigentlich richtig gelernt, auch mit ihm über meine Gefühle zu reden, bin immer noch am Lernen, aber so wirklich, dass man sagt, er sagt auch, Schatzi, sag mir dann, wenn da was ist, bitte sei offen mit mir, sei ehrlich. Am Anfang war das ja, also da hat man schon sehr das gemerkt, aber jetzt ist halt ein Lernprozess.
Ja, klar. Jetzt habe ich ein kleines Interview vorbereitet. Ich habe ein paar Fragen an dich und da würde ich dich gerne mitnehmen. So, nimm uns mal in deinen Alltag mit. Wie lebt ihr mit Asperger und Epilepsie in eurer Beziehung?
Also ich muss sagen, wir leben ja noch getrennt. Der Tobi lebt in einer integrativen Wohngemeinschaft, wo Leute mit Epilepsie und Studenten, ist glaube ich eine Siemer-WG, in einer großen Wohnung leben.
Mhm.
Also total schön, auch super gemacht und ist echt ein gutes Setting da dort. Ich bin jetzt im Juni ausgezogen von zu Hause, lebe jetzt in meiner ersten eigenen Wohnung wieder hier in München.
Ja.
Bin wieder zu Hause, quasi back to the roots, obwohl Tirol auch immer ein Teil bleiben wird von mir. Ja, und wir leben, wie gesagt, getrennt. Bei ihm schaut der Alltag so aus, er arbeitet 15 Stunden in der Gastro. Hatte jetzt eigentlich immer 4 Tage die Woche gearbeitet, hat jetzt aber auf 3 reduziert, weil es ihm auch oft natürlich stresst. Und ich meine, es ist auch ein harter Job, dann ist das Lokal wieder voll. Und ja, also es ist natürlich auch immer nicht alles so leicht, aber es macht ihm sehr viel Spaß auf jeden Fall. Und es ist sein Traumberuf. Genau, und bei mir ist es so, bei mir geht es jetzt eben im September los. Ich bin jetzt im Mai mit der Ausbildung fertig geworden, habe mir jetzt noch eine Pause gegönnt und mit dem ganzen Umzugsstress und alles und dass ich gut hier ankomme. Und am 1. September geht es jetzt los, weil ich bin tiermedizinische Fachangestellte. Und dann
gut für die WE das mit ihren ganzen Zoos.
Kaninchenmenage.
Ja, genau. Gab es einen Moment, in dem du gemerkt hast, unsere Liebe funktioniert anders, aber nicht schlechter?
Das war eigentlich auch in der Anfangszeit, wirklich auch im ersten Monat, wo man, das sagt der Tobi aber auch selber, wir haben es beide, eigentlich sehen wir das gleich. Es ist was anderes. Es ist irgendwie, das merken wir seit Stunde 1, es ist anders, aber irgendwie stärker, besonders.
Mhm.
Weil wenn du so andere Paare siehst, ich meine, es gibt schon viele Dinge, die gleich sind, wo man sagt, okay, das ist ganz normal. Aber irgendwas, und das kann ich nicht erklären, ist es die...
The Magic. Ja.
Es ist irgendwas, wo man sagt, man ist nicht nur Partner, man albert zusammen. Man ist... Gleichzeitig ist er auch mein bester Freund. Also es ist... ich kann das nicht erklären. Das ist irgendwas, was man spürt, aber nicht so in Worte fassen kann.
Manchmal muss man das auch nicht. Manchmal sagt man einfach, es ist Liebe.
Ja.
Wie kommuniziert ihr über schwierige Themen wie Anfälle, Überreizung oder Überforderung?
Also es ist bei uns so, primär merken wir es eigentlich. Also ich kann ihm nichts vormachen und er kann mir nichts vormachen. Wenn ein Anfall bei ihm kommt oder ich überreizt bin oder meine Heulkrämpfe wieder kriege, meine Weinanfälle, dann merkt er das auch. Bei ihm merke ich es auch, wenn sich das anbahnt. Er merkt es bei mir auch und da kann ich auch noch so oft sagen, ist alles okay. Er weiß, na, Kimbe, da ist nichts gerade okay. Von dem her, also ich würde sagen, natürlich kommt die Kommunikation, ist schon wichtig und kommt dann auch ins Spiel, aber es sind primär die Gefühle, die sich da abspielen, dass man wirklich...
Also ihr spürt euch einfach, ihr spürt einander, ihr wisst, wenn es dem anderen nicht gut geht und manchmal braucht man keine Worte, sondern eine Umarmung.
Genau,
und das ist dann... Man fährt den anderen einfach runter durch seine Anwesenheit und durch sein Verständnis.
Genau, ja.
Ist das auch euer größter gemeinsamer Durchbruch, das euch angucken und zu wissen...
Würde ich schon sagen, weil es ist auch oft, schauen wir uns an und lachen und wir wissen, ja, es ist oft wirklich auch so kitschig, wie es klingt, aber es ist oft wirklich, es braucht keine Worte. Und das ist das
wirklich so. Und das ist auch, weil die Frage wäre jetzt, welche Missverständnisse begegnen euch oft im Umfeld bei Familien oder Ärzten? Weil dafür, dass wir darüber reden müssen, ich finde das gut, ich finde das toll, dass du das machst, ich finde es wichtig, dass wir auch so eine Plattform dafür bieten, aber eigentlich ist es auch schade, dass wir darüber reden müssen und nicht einfach sagen, hi, wer bist du? Ich bin die Kimbi, hi, ich bin die Julia, hi, ich bin die Veronika. Also so, bist du ein netter Mensch? Ja? Nein? Okay.
Ja.
Aber das ist, was begegnet euch so im Alltag oder eigentlich gar nichts mehr?
Es ist, naja gut, also ich glaube, zwischen uns passt sehr viel, auch wenn wir auch diskutieren oder auch mal, also wir haben das einfach schon richtig raus. Das ist auch, muss ich sagen, nach über einem Jahr anders wie in der ersten Woche. Du kennst deinen Partner mit all deinen mit allen positiven und negativen Aspekten und aber das macht ja auch Beziehung aus. Nicht, dass ich sage, okay, einen Monat klappt's gut und dann kommt das der erste Down und du gehst wieder. Du willst deinen Partner fürs Leben, wo du einfach durch alle Höhen und Tiefen durchgehst. Und wir hatten jetzt auch wirklich oft schon Zeiten, wo es ihm miserabel ging und mir. Also wir haben eigentlich schon, auch wenn es wir jetzt ins zweite Lebensjahr unserer Beziehung gehen, aber wir haben echt viel schon miteinander erlebt.
Ja. Und von außen müsst ihr euch da manchmal gegenseitig verteidigen, also so in Schutz nehmen? Oder sagt mal jemand zu dir, wie ist denn das mit einem Epileptiker? Oder sowas passiert schon?
Das muss ich leider schon sagen. Viele, und da kommt halt meine Löwenstärke oft dazu, viele verstehen es nicht. Viele verstehen es nicht, warum ich das eingehe und wie ich das mache und ob mich das nicht belastet. Und waren sie mal gesagt, nein, Leute, mich...
Aber haben die euch noch nie zusammen gesehen? Ich habe euch ja auf Saskias Geburtstag zusammen gesehen. Da passt ja kein Blatt dazwischen. Und das, ihr habt aber so im Positiven, ihr seid leicht und locker miteinander.
Das ist eben das, es sagen entweder die Leute, die uns noch nie gesehen haben oder die uns gesehen haben. Aber ich finde es oft, sie urteilen zu schnell. Sie urteilen zu schnell, sagen, ach Gott, wie kannst du das? Ich sage, Leute, ihr wisst nicht, was wir seit über einem Jahr reden, was wir durchmachen, was da für eine, einfach für eine Gemeinsamkeit entsteht. Verstehen viele nicht. Und das macht mich einerseits dann natürlich traurig oder wütend, weil ich sage, ihr müsst doch und macht mich wahnsinnig.
Ja.
Okay, ich muss auch die Aspekte von den anderen verstehen, okay, aber ich denke mir immer, Leute, solange es mir gut tut und ich kein Problem damit habe, warum?
Weil da wäre ich jetzt wieder auch bei Ronny, ne? Wie machst du das, wie wäre das, wenn deine Tochter ein selber neurodivergent wäre, was sie denn so für einen Partner hat oder nicht hat? Und wie wäre das, wenn da eine deiner Töchter mit einem neurodivergenten Menschen kommen würde?
Das wäre für mich natürlich mit auch meinem neurodivergenten Partner, Ehemann. Nee, das wäre völlig fein. Und also ich würde halt einfach sagen, das haben wir ja vorher auch gesagt, ich würde einfach sagen, du, solange du glücklich bist, das ist ja deine Beziehung.
Ja.
Wenn du glücklich bist und du das Gefühl hast, das ist der richtige Partner für dich, wer bin ich denn? Who am I to judge? Und ich liebe mein Kind und ich will, dass sie glücklich ist. Und wenn das der Richtige ist, dann liebe ich den halt auch.
Ja.
Und ich denke mir bei euch beiden, also vor allem, vielleicht ist es ja genau das, dass ihr so gut füreinander seid, weil ihr euch einfach vielleicht besser versteht.
Ja.
Wie ein neurotypischer Mensch mit einem neurodivergenten Menschen.
Das ist natürlich das. Ich meine, natürlich gibt es alles auf der Welt und das darf natürlich auch sein, alles gut. Aber meine persönliche Erfahrung jetzt auch ist, wenn beide was Besonderes haben, dann ist einfach das Verständnis auf beiden Ebenen viel mehr. Also
jetzt hast du mir auch schon die Antwort auf meine Frage genommen. macht nichts. Was würdest du anderen neurodivergenten oder chronisch kranken Paaren auch raten?
Ja, eigentlich genau das, was ich jetzt gesagt habe.
Genau.
Man versteht sich, man ist oft auf einer Wellenlänge. Also ich finde, ich meine, da kann man sagen, was man will oder jeder kann natürlich seine Meinung haben, ganz klar. Es mag auch sein, dass einer so ist und einer keine Beeinträchtigung hat und das wunderbar in einer Beziehung funktionieren kann. Aber ja, ich finde der Respekt und einfach dieses, ja, man wächst zusammen.
Ja. Und ist es bei Tobi so gewesen, dass das schon relativ früh diagnostiziert wurde?
Ja.
Auch, also er hat auch eine Kindheit und Jugend damit durch.
Ja.
Nicht normal zu sein, in Anführungszeichen, in der Schule vielleicht mal auch anzuecken oder irgendwie nicht zum Fußball eingeladen zu werden oder so. Also der kennt das ähnlich wie du, was auch nachzuholen, jetzt so rauszugehen und der Welt zu zeigen, ich bin da, ich will auch mitmachen, ich will auch spielen, Spaß und Spannung haben.
Ja, natürlich. Es ist bei ihm ja auch im Kindergartenalter waren erste Auffälligkeiten, ähnlich wie bei mir. Und in der Jugend wird es natürlich dann nochmal ein bisschen schlimmer. Der Unterschied ist halt nur, was man wirklich merkt beim Tobi, und das ist eigentlich wirklich der einzigste Unterschied, er hat halt keine Probleme mit dem Sozialen.
Ja.
Also er war ja schon mit 18 im Club und alles und hat auch schon die wildesten Zeiten durchgemacht und jetzt wird er eher ruhiger.
Mhm.
Und bei mir ist jetzt so, ich war jetzt, wie gesagt, mit 25 das erste Mal im Club und bin immer noch kein Freund davon. Also ich finde es einfach lustig, aber es ist so und ich merke es auch im Erwachsenenalter, ich habe einfach Angst vor Leuten. Also gerade auch vor Gleichaltrigen. Ich weiß nicht, wie ich da umgehen soll mit dem ganzen Freundschaftsthema hier, Beziehung da. Also es ist irre schwer manchmal, wo die anderen das so spielerisch wirklich damit umgehen können. Es ist sehr, ist schon manchmal, also das ist schon schwer.
Naja, aber jetzt muss man auch sagen, dir fehlt ja auch in so 10 Jahre diese ganze Thematik mit Freundschaft und Liebe und Beziehung und dies gemeint zu dem und der findet die doof und der findet die doof. Also ich glaube, das ist natürlich, er ist dir da dann zumindest das wieder voraus. Und ich finde das auch, obwohl ich vom Fach bin, manchmal schwierig, allen gerecht zu werden in sozialen Situationen, denke ich mir auch manchmal, oh, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht hier sein. Und aber weil das die Gesellschaft so erwartet, macht man das und dann ist es auch manchmal okay. Aber ich glaube, wir haben ein Bild aufgebaut, wie das perfekte Leben aussieht. Und das ist auf Instagram viele Freunde, auf jeder Party, immer überall Alkohol, immer überall zusammen mit vielen Leuten.
Social Butterfly.
Genau, so das ist wirklich dieses, und wenn du das nicht hast, dann ist es nicht in Ordnung oder dann bist du nicht richtig, aber du musst es, du bist nicht perfekt, wenn du in den Club gehst oder du hast nicht ein besseres Leben, wenn du in den Club gehst. Wenn es dir Spaß macht, tu es, wenn nicht, lass es bleiben. Und Ronny, wie machst du das auch mit den Mädels? Wie erklärst du denen das, wie sie in Ordnung sind?
Einfach so, wie sie sich halt fühlen.
So
und fertig. Und wenn eben, das, wie ich vorher auch gesagt habe, der Fokus ist einfach, dass sie glücklich sind. Die müssen nicht jemand mich glücklich machen oder einen Wolfgang oder andere Menschen, sondern so, wie sie es in sich fühlen, so ist es fein. Was sie anziehen, ist es fein. Wie die Haare sind, wenn sie es so wollen, ist es fein. Die Hobbys oder was auch immer,
wie sie das einfach so, ihr Leben gestalten. So schwer vor als Mutter, auch bei deiner Mama damals irgendwie oder so, wenn es nicht so läuft, wie man denkt. Und wenn man jetzt, man hat ja immer den Vergleich, du hast jetzt bist dann nur 9, 10, 11, und dann müsste jetzt das und das kommen. Jetzt passiert das und das. Und in der Schule kommst du die weitere führende Schule. Ja. Und dann klappt das nicht so. Ja. Und dann denkst du dir, was habe ich denn falsch gemacht? Dann, was ist an dem Kind falsch?
Ja.
Die muss nur eine strengere Erziehung haben und die muss doch mal und die muss doch mal. Und
ja,
dann,
man leidet auch so mit,
glaube ich. Ja, aber du machst ja genau das Gegenteil von dem, was für dich gut wäre, ist noch mehr Druck, bis du das dann merkst. Und wenn du sagst, dass das mit 19, also mal was, 10 Jahre des Diagnosesuchen. Mhm. 10 Jahre.
Das finde ich schon Wahnsinn,
fast um Gottes Willen. 10 Jahre, und das, was natürlich dann schlimm hinzugekommen ist, dass natürlich Mama und Papa von allen immer, Mama und Papa waren immer schuld.
Ja,
sie haben die Schuld bekommen.
Ja.
Immer hieß es fehlende, mangelnde, falsche Erziehung.
Ja.
Man wird in eine Schublade gesteckt und aus ist.
Ja.
Und das ist, ich muss ehrlich sagen, Mama und Papa und auch der Rest der Familie, ob das jetzt meine Schwester ist, meine Tante, alle haben mitgelitten. Die waren teilweise, es waren Höllenzustände. Ja. Aber
am schlimmsten war es natürlich irgendwie für dich, weil du bist ja diejenige, um die es immer ging. Jeder konnte ja mal kurz eine Auszeit in seinem Leben wieder haben oder irgendwie für sich sein oder so. Aber es war dein Leben.
Das stimmt.
Und es gab ja nicht eine Voraussicht. Okay, sie hat das jetzt und dann macht man das und dann das. Weil bei Diagnosen ist ja immer dann auch der Punkt, wenn du eine Diagnose bekommst, dann kommt noch die Erleichterung dazu. Und genau. man gibt ja auch immer so ein bisschen als Tipp mit oder sagt man Tipp, verstehen statt reparieren wollen. Mhm. Also es ist ganz wichtig bei all diesen Erkrankungen oder bei all diesen neurotypischen Themen, es ist kein Defekt. Es läuft einfach nur anders. Genau. Und frag einfach, wie es für den anderen gut ist. Ja. Wenn man dich jetzt fragen würde, mir würde nicht auffallen, dass du vor Menschen Angst hast, aber mit Sicherheit warst du nervös, heute hierher zu kommen. Und wie ist das? Ja. Mich hast du nur kurz gesehen, die Veronika noch nie. Ja. Also wie ist das? Wo komme ich da hin? Ist das gut? Mögen die mich nicht? Ja. Die Fragen stellt sich jeder Mensch. Ja. Aber dann natürlich, wenn du irgendwie aus dem Asperger-Spektrum kommst, sind die ja noch tiefer bei dir drin. Und dieses eben, sei wie du bist und sprich, worüber du magst, was du nicht. Ne? So dieses, finde deine Routine, finde auch für dich was du brauchst, was du dabei haben musst. Ja. Sei du selbst, weil du bist total prima. Ich bin ganz verliebt in dich, wie du das alles erzählst und wie ihr euch gefunden habt. Und wie gesagt, ein paar Dinge weiß ich auch von der Saskia und die ist auch so krass stolz auf dich und feiert das wirklich so, so sehr und freut sich, dass du endlich leben darfst.
Ja.
So wie du bist. Ja. Du bist ja der gleiche Mensch wie damals, aber jetzt mit so ist sie.
Ja, wirklich.
Und so darf sie sein.
Ja, und wie ich auch vorhin schon gesagt habe. Es war halt auch, die ganze Kindheit natürlich war, die Sassi für mich natürlich, alles. Ja. Dann ging es, muss ich auch ehrlich sagen, was mich wahrscheinlich innerlich zerrissen hat auch, durch diese ganze schlechte Zeit ging natürlich auch der Kontakt zu ihr runter, weil es war nie absichtlich, aber ich war einfach in einer anderen Welt. Ich war überhaupt nicht mehr,
Vielleicht auch neidisch, dass es für sie alles einfach läuft, dass es für sie leicht fällt.
Ich weiß es nicht. Also, Neid bei der Sassi habe ich wirklich eher nicht empfunden, aber es war einfach so, dass ich gesagt habe, es war das Gefühl, als hätte ich sie verloren.
Ja.
Und durch diese ganzen Jahre, wo es jetzt bergauf ging und immer mehr ging und wir haben uns einfach wieder gefunden und haben eine ganz neue Geschwisterbeziehung quasi aufgebaut.
Ja, und wahrscheinlich, weil du dich gefunden hast und ja auch weiß, wer ich jetzt bin, welche Schwester bin ich denn?
Ja.
Und die mag ich. Ich mag die Schwester sein. Ja. Ich mag dieser Mensch sein. Und in dem Moment, wo wir uns ja auch selbst finden. Das ist ja bei Ronny auch ähnlich. Genau. So, welche Mutter ist sie denn jetzt? Welche Ehefrau ist sie denn jetzt? Und findet sie die gut?
Ja.
Dann bist du plötzlich auch ruhiger im Umgang, entspannter im Umgang, offener, freier, weil du sagst, ich kämpfe ja nicht schon mit mir und dann natürlich mit jedem von meinem Gegenüber, weil mich ja jeder wahrscheinlich falsch behandelt, weil ich gar nicht weiß, wie ich behandelt werden will.
Genau.
Wenn ich aber weiß, wer ich bin, kann ich auch Grenzen setzen. Und das ist ja auch so wichtig, dass man ist auch wichtig in normalen Beziehungen ohne neurodivergente Partner, aber Grenzen mitteilen können. Tobi, ich möchte jetzt aus dem Club raus, mir ist das zu viel. Und nicht ein, mach doch noch, sondern klar, ich bringe dich heim. Oder mir ist es heute zu viel, ich mag nicht. Ja, dann gehen wir heim. Und das ist genauso in Ordnung. Und deswegen bist du nicht weniger gut oder schlechter.
Nee, das stimmt. Nein, und es ist schon bei uns zwei, dass wir, natürlich gibt es auch Situationen, wo wir sagen, muss man das jetzt so, ich würde jetzt gerne oder so.
Ja.
Aber sonst, wenn es wirklich hart auf hart kommt oder auch so, also es wird schon immer, wir nehmen schon sehr aufeinander Rücksicht auch. Das muss ich schon sagen,
Also so wie du von ihm und von euch sprichst, klingt das auch alles sehr respektvoll, sehr verantwortlich auch für den anderen auf eine gute Art und Weise und trotzdem auch bei sich bleibend und jeder kann auch in seine kleine Welt wieder abtauchen.
Ja, das ist auch ganz wichtig und das war mir auch immer wichtig, dass jeder seinen Freiraum hat, weil ich glaube, der Tobi ist auch ein Mensch, wenn er eingeengt werden würde, das geht gar nicht.
Ja. Und du wahrscheinlich auch nicht.
Und ich wahrscheinlich auch nicht. Also es ist natürlich schon, dass wir, wir geben uns den Freiraum, den wir brauchen. Aber einerseits ist es natürlich auch so, dass wir schon natürlich auch, wenn andere Leute ins Spiel kommen, schon auch mal Eifersucht versinnen.
Das gehört dazu.
Aber ich glaube, es ist wichtig, weil das ist dort der Beweis, dass man sich liebt. Weil wenn uns das wurscht wäre, das wäre ja eigentlich dann...
Ja. In einem gewissen Rahmen darf das da sein, darf natürlich nicht zu doll werden, aber das ist ganz wichtig.
Ja.
Vor allen Dingen ist das Respekt, Respekt, Respekt und das Zweitwichtigste ist Humor, Humor, Humor.
Ja.
Über die Dinge lachen können ist wichtig.
Und das tun
wir. Und das ist einfach das Allerwichtigste, über die Dinge auch lachen zu können. Wir haben vorhin hat der Wolfgang Schwabbelschuh freigelassen und ich sage noch zu ihm, glaubst du, das ist eine gute Idee, den
Hasen von unseren Kaninchen?
Genau. Willst du jetzt wirklich das Kaninchen freilassen? Ja, das ist kein Problem. Die fange ich wieder ein. Ronny, ich kann das Kaninchen nicht finden. Ja, und Ronny mit ihren schön gemachten Haaren musste dann durch die Gebüsche kriechen.
Durch die Thujenhecke und hat das Kaninchen wieder gefangen.
Ja, es ist also wieder da. Ja. Und das sind dann so Momente eben, dass man auch lachen kann und sagen kann, ja, irgendwie. Ja.
War es mir ein bisschen klar, Schwabbel heraus, dass das Ende dann ist.
Genau.
Ja, na, dieses gemeinsame Lachen. Manchmal lachen wir ja uns krank, dass wir Bauchweh kriegen.
Ja, das ist richtig. Und aber das heilt.
Es heilt, es verbindet auch noch mal mehr, es stärkt.
Ja.
Aber ich glaube, und das mussten wir uns auch einfach gestehen, dass bei uns auch alle Gefühle sein dürfen.
Ja. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist echt wichtig.
Und ab und zu braucht jeder auch mal eine Reizpause. Ne? Das darf auch mal jeder haben, wenn man die mal braucht.
Ja,
und was wir vorher auch gesagt haben, fand ich auch schön, dass ihr ja nicht, ihr wollt ja einen Partner eben und keine Krankenschwester oder eben nicht geheilt werden durch den Partner.
Oh, du hast doch vergessen. Stimmt, der Punkt, den habe ich ja hier noch drauf stehen. Weil den habe ich übersprungen.
Super.
Ja. Genau.
Bei der Vorbesprechung fand ich eben so eine ganz, wo ich mir auch denke, auch beim Wolfgang, es ist ja auch nicht meine Aufgabe, ihn zu heilen, sondern ich sage, du hast halt deine Diagnose und eben ich gehe halt damit um.
So. Ja. Also hier in der Vorbesprechung haben wir es eben gesagt, keine ständige Beobachtung, sondern Selbstverantwortung stärken.
Genau.
Also nicht ständig eben vermeintlich immer, oh, geht's dir gut, ist alles gut, passt alles.
Nee.
Das macht dich vielleicht manchmal auch kranker, als du gerade irgendwie sein willst, sondern auch so ein bisschen im Beobachten, aber aus der Ferne vielleicht manchmal und den Menschen auch einfach die das Selbstbewusstsein auch geben, die weiß das schon selber oder er weiß das schon selber, was er braucht.
Auf jeden Fall.
Die merken das dann oder die meldet sich dann schon, wenn sie was braucht. Ja, das finde ich auch wichtig.
Nee, aber wir haben das eigentlich ganz gut im Griff.
Also ist vielleicht auch so eben oder euer Vorteil in dem Setting, weil ihr euch eben besser verstehen könnt, wie neurodiverser und neurotypischer Mensch.
Ja, weil ich meine, ich merke das oder oft auch, was ich von außen bei Paaren ohne Beeinträchtigung sehe. Da geht es manchmal schon so, dass man sagt, nein, und na, das darfst du nicht. Und wirklich, was machst denn du? Und also wirklich, wo ich mir denke, das ist nicht Kimbi, das könnte ich nicht, dass ich meinen Partner so einige, weil dann ist er doch irgendwann, das kann nicht gut gehen.
Ja.
Du musst irgendwo, auch wenn es oft wehtut, aber du musst oft auch sagen,
weil du das auch brauchst.
Genau, und man sagt immer, man liebt, bis man verändert. Und das finde ich, bitte?
Ja, finde ich.
Also so, das ist so, dass man sich gegenseitig ein bisschen verändert und aufeinander eingeht und Kompromisse findet, ist ganz normal.
Ja.
Aber wenn ich dann irgendwie höre, wie sagen, wenn ich mal mit ihm zusammen bin, dann mache ich dies und das und jenes, da weiß ich immer schon nicht, warum nimmst du denn nicht gleich jemanden, der so ist, weil wie lange soll denn das gut gehen, dass diese Veränderung sich aufrecht hält? Ich bin mir nicht sicher, ob das Ziel von Beziehung ist.
Nein, und ich versetze mich dann oft in seine Rolle und denke mir, wie wäre das, wenn ich jetzt Tobi wäre und eine Freundin hätte mich so ein... Nein, das will ich nicht. Nee. Ich möchte, dass er frei ist. Das sage ich ihm auch von Tag 1 so.
Ja, das finde ich ganz wichtig.
Ja.
Also was wir heute gehört haben, ist, Liebe funktioniert nicht nur nach Standard. Sie funktioniert auch über Verbindungen, über Verständnis, über Zeit und über Mut und über Magic.
Mhm.
Das ist, glaube ich, das, was wir irgendwie auch da rausgezogen haben. Und wir sind alle anders, wenn wir so sein dürfen, wenn wir so sein können, wie wir wollen, dann sind wir alle ein bisschen anders.
Ja.
Und es geht gar nicht darum, normal zu sein. Und also ich für mich habe heute wieder ganz viel gelernt und danke dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du so offen mit uns gesprochen hast, dass du heute hier warst.
Gerne.
Und Ronny, hast du noch was du dazu sagen möchtest?
Ja, also ich fand es sehr bewegend jetzt. Also ich habe wirklich super gerne jetzt dir zugehört und wie du einfach so sprichst und was du vorher gesagt hast, Julia, gerade eben. Also ich fand den Mut einfach, den ihr beide habt, das finde ich am beeindruckendsten.
Ja.
Für dich persönlich, dein ganzer Lebensweg und auch, dass ihr den Mut habt, euch zu trauen, diese Beziehung miteinander zu führen und nicht davor zurückschrecken, sondern dass ihr sagt, nee. Und genau deswegen passt ihr ja eigentlich offensichtlich auch wirklich wie Arsch auf Eimer sein.
Es ist halt.
Aber eben ohne das jetzt irgendwie sich drüber lustig zu machen. Aber
Nein, überhaupt nicht.
Es ist wirklich, wo man das Gefühl hat, gerade deswegen.
Ja, und es ist auch, wir tragen die Message auch raus in die Welt. Tobi hat ja neulich auch mit der Süddeutschen Zeitung, wie gesagt, ein Arrangement, wo er in der Zeitung war und auf Social Media. Es hat mich auch irre gefreut für ihn. Dann ich mit meinen Büchern. Ich wollte das ja auch, habe ja 2023 zwei geschrieben quasi. Und
ach, du hast zwei Bücher geschrieben?
Ich habe zwei Bücher geschrieben.
Ah, die müssen wir verlinken.
2023.
Ja, die verlinken wir euch.
Und ich sitze jetzt am Manuskript für das dritte, aber ich glaube, das wird jetzt, ist das erstmal Arbeit im Vordergrund. Das vielleicht 2026, hoffe ich mal.
Lass dir Zeit, ja. Ja, du hast viel zu erzählen, das muss man schon sagen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für junge Eltern, die vielleicht auch mit einem, ich sag mal, strugglen mit einem Kind, was vielleicht nicht eben in die Norm passt. Und das erlebe ich ja auch bei Patienten, die dann sagen, ja, und das bei denen ist das so und bei denen ist das so, die vielleicht auch das Kind davor beschützen können, durch so ein Martyrium gehen zu müssen, die vielleicht vorher auch sich darüber eben jetzt schlau machen können. Ja. Was bedeutet Neurodivergenz? Was gehört eigentlich da rein? Was heißt Asperger? Ja. Was heißt Autismus? Was ist ADHS? Und das hat so viele unterschiedliche Symptome. ADHS bei Frauen ist anders als bei Männern oder bei Jungs, bei Mädchen.
Ja.
Und ich hoffe, dass die Folge auch wieder einfach den Leuten mehr Mut gibt, dahin zu gucken und sich auch vielleicht ein bisschen zu öffnen, wenn man jemanden sieht, der vielleicht gerade einen Anfall erleidet, auch zu fragen, kann ich was helfen?
Ja.
Meistens wissen die Leute ja schon, was sie brauchen, aber starren oder blöd zu gucken braucht keiner.
Nee.
Und dann lieber zu sagen, braucht ihr was, ein Wasser oder irgendwas? Ja. Und wenn nicht, alles klar, alles Gute und dann weitergehen.
Ja.
Aber seid nicht so ignorant oder arrogant, sondern wir sind alle Menschen, wir haben alle ein Herz und wir müssen alles, ist ein bisschen pathetisch, ich weiß, aber ich finde, es ist einfach wichtig, dass wir diese Message noch mitgeben und deswegen ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, Kimbi.
An euch auch.
Und es hat uns ganz arg gefreut und wir sagen zum Schluss immer alle drei
Servus!